Locker, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig.
Dienstag, 30.04.2024, 19:51, der Podcast von Lok Leipzig. Viele Grüße in die Bezirkshauptstadt Leipzig.
Vielen Dank, André Göre. Ach nee, du bist Thomas Franzki. hast du gesagt 2040 oder 2024?
2024.
Ah ja, ja, ich möchte mich herzlich bedanken für die Grüße und gebe herzliche Grüße in die Bezirksparteileitung nach Braunschweine zurück. Rotfront Teddy.
Ja. Dankeschön. Weißt du, was mal der schönste Radiogruß, den haben wir verwurschtelt als Trainer mal, als Trainer, den ich jemals gehört habe. In Hamburg wird eine Umfrage gemacht, was wünschen Sie sich denn? Und die Frau sagt, ich wünsche mir von Roger Whittaker, Abschied ist ein schweres Schaf.
Ja, sehr gut.
Herrlich.
Roger Whittaker, Mensch, ist der, glaube ich, dieses Jahr auch gestorben, oder? Im Januar? Oder ist er letztes Jahr schon gestorben? Ich glaube, Wir hatten das schon thematisiert, Roger Whittaker, Legende. Und Abschied ist ein schweres Schaf, ist wirklich...
Herrlich.
Wie heißt wirklich, Abschied ist ein scharfes Schwert?
Ja, genau. Das kommt noch vor der Oma, die bei der Polizei anruft. Das ist also mit Abstand das Beste, was das Radio jetzt
überhaupt hat. Gewitter? Das war doch die Oma, oder? Ja! Nein! Ja!
Ja, wie war, was? Gewitter?
Ja, wie ging denn das mit der Oma? Ich weiß gar nicht, was hatte die denn für ein Problem gehabt?
Die ruft bei der Polizei an, weil irgendwie Gewitter kommen soll und er fragt dann immer, wo ist Gewitter? Und sie sagt, na Gewitter. Also die reden so ein bisschen aneinander vorbei und er verzweifelt dann, will aber auch nicht sagen, geh aus der Leitung, du. Aber pass auf, bevor ich das vergesse, bevor wir komplett in Schabernack abgleiten.
Jetzt schon.
Muss ich hier meiner Chronistenpflicht nachkommen. Und zwar hatten wir zum Thema, das wäre schade, wenn ich es vergesse, wir hatten ja zum Thema Stadionuhr einen Podcast gemacht.
Den Jolfi, jetzt hat man da dabei. Ja.
Und dazu erreicht mich folgendes Schriftstück. Schon gewusst, steht da, dass unsere Stadionuhr früher eine Spezialzeitanzeige hatte.
Apropos André Göre, ne?
Ja.
Nee, wusste ich
und
nicht.
Steht ja da. Soll ich den Text vorlesen jetzt mal? Ja. Ich lese mal vor. Gerade wurde unsere historische Stadionuhr an der Anzahl der Tafelgeografie, hatten wir als Gast Nico, repariert. In diesem Zusammenhang fiel mir ein, eher unbekannt, schrägstrich vergessener Fakt ein. Jetzt geht's los. Bis Mitte der 1980er Jahre befand sich an der Uhr ein Spielzeitanzeiger. Dieser war ein zusätzlicher roter Zeiger, der zum Spielbeginn auf der 12 startete, meist bei voller Stunde, mit dem Minutenzeiger mitlief und nach 45 Minuten auf der 9 stand, also immer eine Halbzeit anzeigte. Zur Pause und am Ende des Spiels wurde er immer auf die 12 zurückgestellt. Als die manuell betriebene Anzeigetafel 1985 auf eine elektronische umgestellt wurde, verschwand aus unbekannten Gründen auch der rote Zeiger und konnte, schrägstrich kann, offensichtlich auch im Nachhinein nicht mehr neu installiert werden. So, jetzt gibt's dazu ein Foto und jetzt gibt's die Quizfrage an dich. Zu sehen ist das Tor mit der alten Stadionuhr und es fährt ein die Friedensfahrt. Jetzt die Frage, biegen Sie rechts rum ab oder links rum ab?
Sie biegen rechts rum ab, denke ich, weil Sie ja vor der Tribüne bestimmt ins Ziel kommen.
Gut, richtig. Ja. Und jetzt lese ich dir vor, was auf der Anzeigetafel steht. AT Friedensfahrt, also Friedensfahrt, Warschau 1955, noch zu fahrende Kilometer, 5, Etappensieger, Schur, DDR.
Tewe.
Und drunter steht RC oder Rot, ich denke mal Rot, Leipzig. Doppelpunkt Bayern München 1:1.
Ja, ich habe das Buch schon mal rausgeholt, weil ich wusste, dass du darauf Bezug nehmen wirst. Und zwar gab es während der Friedensfahrt oder wie war denn das? Also ist nachzulesen in diesem wunderbaren Buch, was wir auch viel zu selten erwähnen hier, 130 Jahre Probstheiter auf Fußball. Aber wo habe ich es denn gleich? Ich muss es einmal noch mal kurz finden hier. Größten Erfolge, warte.
Meine Damen und Herren. Herr Hofmann begibt sich jetzt in die Bibliothek, wenige Meter noch bis zum aus Eichen gezimmerten Bücherschrank.
Pass auf. Seite, wir befinden uns, es ist aber die Version 125 Jahre, wir befinden uns auf Seite 107. Dort gibt es das Kapitel oder die Unterüberschrift Tewe und der FC Bayern kommen. Ich zitiere. Als wichtigste Sportstätte Leipzigs erfreute sich das Bruno-Plache-Stadion weiter großer Beliebtheit bei der Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen. Absolute Höhepunkte waren dabei die Ankünfte der internationalen Friedensfahrt zwischen 1952 und 1956. Beim bedeutendsten Amateurradrennen feierte Tewe Schur am 9. Mai 1955. Das ist quasi morgen in einer, übermorgen morgen in einer Woche vor 69 Jahren im Polo Blankenstein seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France des Ostens. Insgesamt 55.000 Zuschauer waren beim Triumph der DDR-Radsportlegende dabei. Im Vorprogramm hatte der SC Rotation gegen FC Bayern München 1-1 gespielt. Es war die erste Reise des FC Bayern in den Arbeiter- und Bauernstaat. In den Clubnachrichten der Münchner wurde anschließend, Zitat, die ausgezeichnete Betreuung seitens der Gastgeber sowie die Objektivität der 55.000, in Klammern Ausrufezeichen, Klammer zu, Zuschauer, Zitat Ende, gelobt. Nach 1913, damals noch VfB Leipzig, besuchte der FC Bayern den Verein damit bereits zum zweiten Mal. Geschrieben vom stellvertretenden Chefredakteur, ein zeitlos schönes Dokument. Danke, dass du das hier eingebracht hast. Ansonsten wollte ich noch kurz, um das Davorgehende abzuschließen, wer das mit der Oma und dem Gewitter nicht kennt, möge einfach mal bei YouTube eingeben, Oma Gewitter Polizei, und dann wird es schon vorgeschlagen. Und Abschied ist ein schweres Schaf, kann man auch eingeben, und da kommt man auch zu den von uns angesprochenen Fauxpas. Punkt.
Herrlich. Wir fangen hier an, als wenn wir nichts zu berichten hätten. Wir haben einen neuen Trainer. Den hätte ich eigentlich gerne als Gast heute gehabt. Warum haben wir den nicht als Gast?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, Jochen Seitz hat sich gestern vorgestellt in einer sehr runden Sache, denke ich. Hat einen guten Eindruck hinterlassen. Ich freue mich schon, ihn hier zu empfangen. Aber er hat gestern ein paar Dinge gesagt. Was soll er denn jetzt noch dazu sagen? Was hätten wir ihn fragen können, was er nicht gestern schon gesagt hat, was schon durch alle Gazetten ist, gegangen ist? Wir haben ein Derby am Sonntag, bei dem er nicht beteiligt ist, sondern unsere Mannschaft, unsere aktuelle Mannschaft mit dem aktuellen Trainerteam versuchen wird, den Sieg zu holen. Von daher denke ich, ist es ganz richtig, dass wir uns darauf jetzt konzentrieren und nicht noch mit ihm Dinge besprechen, die er eh nur im Wagen halten kann. Also im Ungenauen.
Im Wagen.
Ja, nicht im Wagen im Sinne vom Auto, im Ungenauen, ja. Ich meine, er wurde schon gefragt, was kennen Sie von Leipzig? Musste natürlich, reg ich mich tierisch auf, die LVZ, ja, wenn diese 29 Minuten da gesehen hat, PK, da muss zweimal nachgefragt werden, ja, bis er wirklich was über RB auch sagt. Och, das ging mir so auf den Keks. Ansonsten, Jochen Seitz, viel gefragt, legitime Fragen, natürlich zu dem Fußball, den er spielen will, welcher Typ er ist, wie der Kontakt zustande gekommen ist, was er sich für eine Mannschaft nächstes Jahr vorstellt und so weiter und so fort. Alles schön und gut. Aber das, ganz ehrlich, Sportsfreunde der LVZ, das ist so durchsichtig gewesen. Das fand ich wirklich ein bisschen dünne. Ja, und
aber
wir freuen uns dann in der Saisonvorbereitung. Da werden wir ihn ja sicherlich holen. Vielleicht können wir Toni Wachsmuth mal nächste oder übernächste Woche mal zum ersten Mal im Podcast begrüßen.
Aber schön auch die Meldung, dass Tomislav Piblitzer bleibt und Robin Hinz, dass die bleiben.
Ja,
also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Das freut mich persönlich sehr.
Ja, freut mich auch für die beiden.
Und ich habe mich auch gefreut, endlich das Bild zu sehen, wo Pibi vor dem Gemälde da in Cottbus steht und gewiss nach Hause fahren konnte, dass Montag nicht die Maler kommen, das überstreichen.
Ja, so ist es. Ich meine, ich glaube, das hätten sie auch nicht gemacht, wenn Lok gewonnen hätte. Aus meiner Sicht fast die beste Auswärtsleistung in dieser Saison. Ich habe richtig fest und intensiv nur die letzten 20 Minuten geguckt. Die habe ich tatsächlich aber auch doppelt geguckt, weil ich mir die Gegentore nochmal angucken wollte, aus einer anderen Perspektive, nicht nur die Fernsehperspektive. Den Rest habe ich bis dato oder habe ich bis dahin nur ausschnittsweise gesehen, weil wir bei einer Jugendweihe waren, aber die waren mir dann ziemlich egal, nachdem es immer noch 2-1 stand bis zur 75. Wir haben gerade angemacht, als es 2-2 fiel, und dann musste ich mir einfach mal 25 Minuten von der Jugendweihe entfernen. Also ganz ehrlich, so ein Spiel sieht man auch nur einmal, genauso wie die Jugendweihe nur einmal ist, und dann entscheide ich mich doch für Lok. Also eine sehr reife Leistung. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass Farid wieder mit dabei war, die Fäden in der Hand gehalten hat. Ich denke, mit Abu Ballo vorne drin, das ist jetzt schon das eine oder andere Spiel, was er da vorne macht. Das funktioniert gut. Ryan Adigo, gutes Spiel gemacht. Offensiv, defensiv, muss ich sagen, hängt er bei den letzten beiden Toren aus meiner Sicht auf jeden Fall drin. Und das macht es dann wieder ein bisschen kaputt. Aber insgesamt muss ich sagen, klar, ich habe letzte Woche auch so einen hoffnungsvollen Tipp abgegeben für unsere Mannschaft, aber dass wir dort 5 Minuten vor Schluss 3-2 führen nach einem 0-2, hatte ich uns so nicht zugetraut. Und ich habe sofort an eine private Begebenheit gedacht, denn das letzte Mal, als der erste FC ein 0-2 gegen Cottbus drehte zum 3-2, war ich in eben jenem Etablissement, in dem ich mich am Samstag befand, die Barbecue Ranch in Leipzig-Leutsch. Ja, tut mir leid. Und da dachte ich, Mensch, das wäre ja verrückt, wenn das wieder so klappte, aber da habe ich die Rechnung ohne den diesjährigen FC Energie Cottbus gemacht und unser Abwehrverhalten.
Ein 1-0 oder vielleicht auch ein 2-0 als Niederlage wäre mir sympathischer gewesen, weil wenn es dann so steht, wie es stand, dann denkt man dann doch, oh Mensch, dann komm, ich freue mich für Cottbus, dass die weiter auf der Erfolgsspur sind. Ich freue mich für Pille Wollitz, dass der noch lebt, weil ich muss ja mal dazu sagen, ich hatte ja mit ihm persönliches Tänzchen und trotzdem bin ich ja Sportsmann genug zu sagen, ich freue mich für ihn. Und er ist ja jetzt in dem
Tänzchen mit ihm? Was war es, eher Standard oder lateinamerikanisch?
Ja, das war beides. Es ging ja damals in der Pressekonferenz in Cottbus heiß her. möchte ich dazu bloß sagen. Der ist jetzt ein bisschen auf der Verschwörungstheoretiker-Seite gelandet und sieht ja, der Fußballgott wird ihn retten. Ich hoffe, dass es die Mannschaft macht, und ich fand bezeichnend, wie er nach diesem Spiel, nach diesem für die Cottbusser sensationellen Ausgang erstmal als erstes über seine Mannschaft hergefallen ist und die in Grund und Boden beschimpft hat. Das fand ich schon mal, da kannst du dir vorstellen, wenn er zu Hause ist und jemand sagt, pass mal auf, ihr seid aufgestiegen, dann sagt der nicht, hurra, dann sagt der, ne, aber wie, guck dir mal an, wie wir da, was da hier, Chemie verloren und so.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja, hake ein.
Ich gebe da zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Die 11 Freunde haben in der aktuellen Ausgabe dieses Liebe und Hass-Rubrik, die gibt es seit ein paar Jahren, die finde ich, oder ein paar Heften, die finde ich eigentlich gar nicht so gut. Aber diesmal ging es um die Sinnhaftigkeit von Interviews mit Fußballern und Trainern direkt nach dem Spiel, ob das nun toll ist oder nicht. Und da gibt es immer einen argumentiert dafür, ein anderer argumentiert dagegen. Und ich muss sagen, so ein Interview ist ja genau das, was du dir erhoffst nach dem Spiel, wenn du einen direkt nach dem Spiel erwischst, unter Emotionen, weil da sagt er auch mal was, was eben nicht so ist wie gedruckt für die Zeitung. Und das Zweite ist, ich finde, genau das macht Qualität aus, dass du auch im Erfolg kritisch bleibst, weil das auch aus meiner Sicht, auch als Trainer, egal ob ein Jugendtrainer meiner Jugendtrainerzeit oder jetzt als Co-Trainer oder als Männertrainer, wenn wir gewonnen haben, ist trotzdem nicht alles super, und wenn wir verloren haben, ist trotzdem nicht immer alles schlecht. Und ich finde, er hat vollkommen recht. Seine Mannschaft führt 2-0 zu Hause, eine halbe Stunde vor Schluss gegen den Gegner, der jetzt auswärts nicht unbedingt die Sterne vom Himmel gespielt hat in dieser Saison. Denken wir nur an Greifswald, denken wir nur an Babelsberg zum Beispiel, die mir spontan einfallen. Sicherlich stabiler in den letzten Wochen, aber immer noch kein Auswärtsmythos hat. Dann darfst du das Spiel nicht hergeben, so wie die es hergegeben haben. Viel zu sorglos. Und da kannst du jetzt natürlich am Ende sagen, ja, gut, ist alles gut gegangen, wir haben 4-3 gewonnen und so. Aber dann wirst du vielleicht nächste Woche beim BFC wohlgemerkt wieder auf die Füße fallen, weil die Fehler nochmal gemacht werden. Sprich, er hat es angesprochen, Peter Wollitz ist ehrlich, der macht das halt direkt nach dem Spiel, da hat er es weg.
Ja, die kannst du aber auch nachts um 3 noch weg nach so einem Spiel, erzählt dir das Gleiche. Das ist bei ihm wurscht. Ich finde das ja bezeichnend für ihn. Ich finde das ja auch gut für ihn, für seine Arbeit bezeichnend. Und ich mache mir bloß ein bisschen Sorgen, dass er sich auch nicht mal zurücknimmt und sich mal freuen kann und der ist immer so, also on fire ist der immer. Babelsberg, die haben ihre Trainer entlassen oder die hören auf.
Ja, genau.
Nachtigall, ich höre dir Trapsen, sag ich mal.
Alme! Ja, obwohl die immer so viel machen und tun, ja, in Babelsberg. Nee, das hatte sich angekündigt mit Zisch, so hinter vorgehaltener Hand hieß es immer mal, ja, Interesse von Hertha 2 sei da und bei Babelsberg gibt es nicht mehr so viel Geld in den nächsten Jahren. Und haben sie überraschenderweise doch noch immer da, angeblich nach außen zumindest hin kommuniziert, dass sie mindestens genauso viel Geld haben wie dieses Jahr, und trotzdem hört Markus Zischer auf. Das finde ich schon interessant und finde ich eine spannende Personalie, weil das wird er nicht einfach so machen und zocken, dass jetzt irgendeiner auf die Idee kommt, Mensch, den rufe ich jetzt mal an, sondern das wird schon länger in ihm gereift sein und wahrscheinlich hat er schon einen Anschluss.
Ich denke mal der BFC, oder?
Ja, der BFC könnte schon sein. Hertha 2 ist ja jetzt auch wieder in der Verlosung von Abstieg. Um Himmels Willen, was da der Tor dafür Fehler gemacht hat gegen Viktoria. Ja, und Aymedin Chiwa natürlich ist die naheliegendste Lösung und würde nebenbei gemerkt auch den ersten FC Lok freuen, weil dann ist er eine Stunde, ein Jahr eher runter von der Gehaltsliste.
Wir hatten ja letzte Woche Krugi gefragt, ob er noch einen Kapitän oder ob er überhaupt einen Kapitän kennt, der gegen Lokman ein Tor geschossen hat in einer gegnerischen Mannschaft. Bezüglich, da ging es glaube ich um Jamal, ne?
Ja, genau.
Hast du schon mal drüber nachgedacht, gab es einen Trainer bei Lok, der als
Spieler gegen Lok? Ich weiß übrigens noch einen Kapitän, das habe ich aber schon mal gesagt, oder? Sascha Pfeffer hat auch schon ein Tor gemacht gegen Lok.
Ja.
Und was war jetzt deine Frage?
Aber nicht Krugi.
Nee, Krugi nicht. Was war deine Frage, ob es einen Trainer?
Kennst du einen Lok-Trainer, der mal als Spieler gegen Lok ein Tor geschossen hat?
Heiko Scholz hat gegen Lok ein Tor gemacht.
Herrlich.
1991, denke ich, vorletzter Spieltag. Und ich glaube, die sind damit sicher aufgestiegen in die Bundesliga als Tabellenzweiter. Dynamo Dresden.
Nee. Der hat für Chemie mal ein Tor geschossen.
Ach, gegen Lok. Ja, meinetwegen für Chemie. Ja, 85, ja. 86.
Kann sein, sowas.
Aber für Dynamo Dresden hat er meines Erachtens auch ein Tor gemacht. Damals, glaube ich, ein 2-1.
Das kann sein, ja. Er hat auch mal ein Tor geschossen in der Champions League. Und das kam so zustande. Er war in der Mitte des... Oder war es Bremen? Weiß ich gar nicht. Leverkusen oder Bremen? Ich glaube, Leverkusen.
Nee, bestimmt Bremen mit der Landesmeister. Aber
ich glaube, es war Leverkusen, weil Kirsten kommt von der Seite so links in den Strafraum. In den Strafraum schießt, der Ball geht an die Querlatte, springt zurück, ihn an den Kopf, also Heiko an den Kopf, und geht ins Tor.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Und Kirsten hat dazu mal gesagt, als wir ihn mal interviewt haben, ja, der hat so viele Vorlagen für mich gemacht, da habe ich ihn immer in den Kopf geschossen. Und nicht vergessen, Heiko Scholz war für 5 Minuten Torschütze im legendären Spiel gegen Bordeaux. Gut, das war ein technischer Fehler, weil man hat ihn als Torschützen ausgemacht, der ja gar nicht war. Aber zumindest war es mal für 5 Minuten so eingeblendet.
So ist es.
Jetzt ist er Trainer.
Und jetzt ist er Trainer und hat, und das ist ja das Interessante an Heiko Scholz, man hört immer wieder neue Geschichten. Jetzt hat mir mein allererster Trainer in meiner Laufbahn erzählt, er kam mal zum Training 1994. Damals spielte er bei der SG LVB und er kam zu spät und hetzte sich ab. Und bei LVB ist er dort, wo das Vereinsheim steht, beziehungsweise stand, ist er so ein kleiner Wall, von dem man auf die Eins gucken kann, beziehungsweise auf den damaligen Trainingsplatz. Und da hat er so geguckt, okay, der und der und da ist da. Und dann irgendeiner, der sieht aus wie Heiko Scholz, aber ist nicht Heiko Scholz. Geht rein in die Kabine, stellt fest, hä, wo sind denn eigentlich meine Schuhe? Sagte, der hat früher so, wie hat er gesagt, Adi, das Knobelbecher gehabt, die waren schon halb kaputt und standen nicht mehr richtig, aber die waren weg. So, und dann kommt er auf den Platz und Erkenntnis 1, das war Heiko Scholz, der dort spielte, und Erkenntnis 2, er hatte sich einfach seine Schuhe genommen, weil er wiederum einen kannte bei der SG LVB, damals übrigens war Heiko Scholz Bundesligaspieler und hat dort einfach mal mittrainiert, als es gerade zeitlich für ihn passte. Tja, ein Mann des Volkes, damals wie heute.
Warum hat er da mittrainiert?
Ja, er kannte irgendwie einen und wahrscheinlich war bei der Bundesliga, vielleicht war er gerade in Leipzig und hat es nicht zurückgeschafft nach Leverkusen rechtzeitig zum Training, da war der Dealer trainiert wenigstens dort, oder er hat vielleicht, war vielleicht Sommerpause und er wollte ein bisschen eher anfangen wieder mit der Vorbereitung, LVB hat noch gespielt, kann er alles sein.
Das führt uns zu unserem nächsten Thema und das ist das Derby am Wochenende.
Ja.
Da streiten sich nur die 1000 Leute und Wissenschaftler, das wievielte es ist, weil man zählt jetzt diese Spiele, wie hießen die früher, Tussmania oder wie hießen die?
Tura.
Zählen ja auch mit irgendwie, ja. Dann sind es irgendwie 112 oder 113, und aber so richtig weiß das keiner.
Ja, ich glaube, es ist 111, oder?
Das 110. war 2019.
Na, da war das 100. Ich habe hier ein Heft stehen, warte mal, ich muss mal kurz weg vom Mikro.
Herr Hofmann bewegt sich in den Westflügel seines Anwesens.
Richtig.
Und wird in wenigen Minuten...
Ich habe mich Richtung Süden habe ich mich bewegt. Ich habe hier von ein Einzelexemplar, ich glaube, es gibt es zweimal auf der ganzen Welt, von Jan Käfer, Derby in Bildern, die Spiele des 1. FC Lok Leipzig gegen die BSG Chemie von 2016 bis 2018. Und das Derby 2018, wo der Lok, 1. FC Lok in Leutsch im Sachsenpokal vor dem leeren Gästeblock durch ein Tor von Matthias Steinborn mit 1:0 gewann, war das 102. Derby nach dieser Rechnung. Das war 2018. Also müsste das mit dem 111. Derby ja ungefähr hinkommen, würde ich sagen. Übrigens, ich bräuchte mal wieder ein neues Derby-Sieger-T-Shirt, ob es wohl eins geben wird am Sonntag?
Da gibt es ja jede Saison zweimal.
Das stimmt. Letztes Jahr, also dieses Jahr ist das Ziel von Chemie, sie wollen mindestens mal ein Tor schießen im Propstheater. Das haben sie ja, ich weiß gar nicht, ob die es jemals schon geschafft haben. Ich glaube... Ich kann mich nicht erinnern an ein Tor von Chemie im Probstheider tatsächlich. In letzter Zeit.
An letzter Zeit. Ich dachte vielleicht in dem Jahr, wo sie Meister geworden sind. Damals.
Okay, da haben sie eigentlich im Probstheider gespielt. Damals, kurz nach dem Krieg. Tja, aber Derby ist das Stichwort. Wir rufen mal den Mann an, der für beste Sicherheit am Sonntag sorgen soll. Der aktuelle Sicherheitschef des 1. FC Lok.
Der Schiedsrichter.
Achso. Was hast du gesagt?
Der Schiedsrichter.
Der Schiedsrichter. Ja, nee. Der Andreas Gartner, so heißt der junge Mann. Thomas, schreite zur Tat.
Ich reite.
Da wären wir soweit. Unser erster und einziger Gast heute, Andreas Gartner, der Sicherheitschef des 1. FC Lok. Zumindest in dieser Saison, möglicherweise auch in der nächsten Saison. Darüber werden wir sprechen und vor allen Dingen darüber, Andreas, wo du gerade bist. Schönen Abend.
Hallo, grüß euch.
Hallo.
Wo bist du denn?
Auf dem Hexenfeuer, wie sich das gehört, am 30. April natürlich. Nähe von meiner Heimatstadt, vom kleinen Dorf. Und die Hexe brennt noch nicht. Ist noch ein bisschen Zeit, aber das Bier schmeckt schon ganz gut.
Bist du wirklich auf dem Hexentanzplatz, ja?
Hey, wo bist du denn? Ist nicht in Thale, in der Nähe von... Wahrscheinlich Mittelsachsen irgendwo, oder? Tja, Andreas, jetzt ist in 3 Tagen, nee, warte mal, wenn die Zuschauer das hören, das in 4 Tagen ist Derby. Wie ist dein Gefühl, deine Gefühlslage?
Angespannt, aber doch eine gewisse Vorfreude, muss ich sagen. Ich habe ja, das wäre mein erstes Derby, aber ich sag mal, mit den beiden größeren Spielen, Chemnitz, Pokalfinale und vor allen Dingen Eintracht Frankfurt, haben wir ja schon größere Spiele begleiten dürfen für Lok Leipzig. Von daher, mir sagt zwar jeder, Derby ist komplett was anderes. Ich will jetzt nicht sagen, wir lassen uns überraschen, wir sind schon relativ gut vorbereitet, aber ja, schauen wir mal, was auf uns zukommt.
Jetzt sagst du, du bist ein bisschen angespannt und aufgeregt. Vielleicht wissen die Hörer oder der eine oder andere Hörer gar nicht, was denn deine Aufgabe ist und warum du den Grund hast, ein bisschen aufgeregt zu sein.
Ja, wie der Marco ja schon sagte, Sicherheitschef, Sicherheitskoordinator klingt, denke ich, kommt der Aufgabe ein bisschen näher. Julia Kuhn ist ja Sicherheitsbeauftragte und wir, oder ich, sind quasi so eine Schaltstelle dazwischen, die die ganzen Sicherheitskonzepte für das jeweilige Heimspiel entwirft, die Positionsplanung macht für die Security, die Verbindungsstelle ist für Heimfans, für Auswärtsfans, für Polizei, für den Sicherheitsdienst, den wir ja mittlerweile bei Lok Leipzig haben und natürlich auch letztendlich als Dienstleister für den Verein, die diese ganze Schaltstelle da innehat. Genau, und in der Funktion haben wir jetzt schon seit mehreren Wochen das Derby geplant, gemeinsam mit dem Vorstand, mit dem Verein. Und ja, das ist natürlich eine gewisse Anspannung, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
Wir wollen überhaupt nicht hier anfangen und das Spiel in irgendeine Richtung reden oder so. Die letzten Male war es relativ ruhig. Also es ist ein Spiel vielleicht nicht wie jedes andere, aber es sollte auch nicht überbewertet werden. Und vor allen Dingen sollten wir nicht daran teilnehmen, von außen irgendwas reinzutragen in dieses Spiel, was es gar nicht ist. Wie bist du jetzt eigentlich zu dem Job gekommen, dass du bei Lok diesen Job machst?
Ich wurde angesprochen vom Geschäftsführer, weil wir das als Dienstleistung tatsächlich für ganz viele Vereine in Sachsen machen. Auch immer noch, zum Beispiel letzte Woche das Halbfinale, bis ich ja dagegen Aue begleiten dürfen. Ich habe das Viertelfinale oder Achtelfinale Klaucher gegen Dynamo organisiert. Also wir machen das für ganz viele Vereine, auch Punktspiele, die so einen kleinen sicherheitstechnischen Hintergrund haben, rufen uns an und sagen, hier kannst du uns helfen. Wir schaffen das nicht, die ganze Planung und Tagesorganisation. Und in diesem Zuge ist der Martin auf mich aufmerksam geworden, als oder die Position vorher, Alex Faust mit seiner Security-Firma damals vor dem Pokalfinale nicht da sein konnte, warum auch immer, und hat gesagt, hier, wir brauchen jemanden, kannst du uns helfen? Ich hatte ja schon Kontakt zu der Leipzig durch verschiedenste vorherige Aktionen und habe gesagt, okay, klar, helfe ich euch, kein Problem. War dann relativ gut, war zumindest der Tenor, und dann haben wir gesagt, okay, lass uns die Saison zusammenarbeiten, es scheint zu funktionieren. Und das dritte Spiel war dann Frankfurt. Von daher war das kalte Wasser sehr kalt.
Die Vergangenheit mit Lok hast du gerade angedeutet. Hier und da hast du mit Lok schon mal zu tun gehabt. Was meinst du da genau?
Na, also mein erster Kontakt war tatsächlich das Spiel gegen Neapel 1988, weil ich meinem Vater damals so sehr auf die Nerven gegangen bin, dass ich unbedingt Maradona sehen will, dass er das dann irgendwie möglich gemacht hat. Keine Ahnung wie. Und dann hat es eine Weile gedauert. Aber tatsächlich habe ich 2007 für Freiberg, also für meinen Heimatverein, das Spiel, wo ihr Helfen wir Marco in der Landesliga war.
Mhm. Ja.
Genau, das sollte ich organisieren in derselben Funktion wie heute. Allerdings ist das Spiel ausgefallen, weil die Polizei da doch einen gewissen Respekt hatte vor der Meute, die da kommen sollte, sodass es da zu dieser Zusammenarbeit nicht gekommen ist. Und dann habe ich 2008, ich organisiere nebenbei ja noch ein paar andere Events, Fußballcamps und Trainingslager und Hallenturniere mit meiner Firma und organisiere das größte Hallenturnier in Mittelsachsen seit 16 Jahren. Und im zweiten Jahr war tatsächlich Lok Leipzig Stargast mit Rainer Lisiewicz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Rainer Lisiewicz, ja.
Und hat auch gewonnen. Und hat auch gewonnen, Lok Leipzig. Er war der Bruder von Tom Starke, kann ich mich noch erinnern. Tom Starke war auf der Tribüne, hat noch Interviews gegeben. Und da waren Kontakte. Und dann habe ich sporadisch mal eine Übernachtung organisiert, also in der Gersdorf gespielt, habe in der Regionalliga oder für Festspiele organisiert gegen Teplice damals und gegen Usti und so. Also der Kontakt war immer so ganz sporadisch da, Martin. Und deswegen hat er sich vielleicht da an mich erinnert oder so. Keine Ahnung, müsste ich nicht sagen.
Ja. Sag mal, aber wenn man auf deiner Homepage liest, 3G heißt die Firma, aber da steht, du arbeitest hauptberuflich im familiengeführten Ingenieurbüro für Ressourcenwirtschaft als Prokurist und Gesellschafter. Hat dein Tag irgendwie 26 Stunden oder wie machst du denn das dann noch?
Naja, dieser Job ist ja im weitesten Sinne so eine Art Abfallmakler. Also wir verbinden die Müll suchen und Müll haben zusammen, und das ist halt auch viel Telefon, viel E-Mail, und da kann man schon einiges verbinden. Und ich habe natürlich eine Familie, inklusive meine Eltern, die dahinter stehen und das auch mit unterstützen. Daher ist es möglich, das so beides aufzubauen.
Ich habe im letzten Jahr ein Sicherheitskonzept für unsere Firma geschrieben für 8 Jahre Schönebeck. Wir haben in unserer Firma viele Mitarbeiter, Ingenieure, Sicherheitsingenieure, die zum Beispiel für den Hessentag die Sicherheitskonzepte schreiben. Und ich habe nach dieser Arbeit eins gewusst, das war das erste und das letzte Mal, dass ich sowas tue, weil die Arbeit an sich ist ja überschaubar, aber der Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Behörden, das ist in jedem Stadt, in jedem Dorf anders, und das nervt dermaßen, dass es da keine einheitlichen Regelungen gibt. Wie ist es denn jetzt im Bereich Fußball? Gibt es da eine einheitliche Regelung oder musst du auch bei jedem Stadion hier was Neues einfallen lassen?
Das Sicherheitskonzept arbeiten wir ja in der Hauptlinie für Lok Leipzig, also für das Bruno-Flache-Stadion, und passen das dann dem jeweiligen Gegner und der Sicherheitslage an. Wir haben ja auch alle neu kennengelernt, ne? Inklusive Fans, Verein an sich, wurden ja auch jetzt nie in dem Sinne vorgestellt, hat uns ja jeder irgendwie nebenbei kennengelernt. Ich muss sagen, also die Zusammenarbeit ist top, gerade was auch mit der Stadtpolizei, alle, die halt so dazugehören, da vergesse ich jetzt bestimmt einige, ob es die LVP ist, Feuerwehr, ne, gerade auch im Vorfeld des Chemiespiels ist ja die Runde doch etwas größer. Auch teilweise mit den Gegnervereinen, ob es damals Frankfurt war, jetzt auch Chemie, ne, die Zusammenarbeit mit den Funktionären ist vom gegenseitigen Respekt geprägt und natürlich auch von dem Können, was man hat, was man einem mit einbringt, um so ein Spiel einfach vernünftig über die Bühne zu bringen. Also das ist schon okay. Auswärts sind wir ja auch am Start. Das ist ja auch vielleicht neu, auch für die Fans. Wir versuchen ja auch auswärts den Kontakt zu halten, den Puffer zu bilden zwischen gegnerischen Vereinen, gegnerischer Security, anderer Security, dass die Fans quasi uns als Ansprechpartner überall sehen. Ich denke, Erfurt und Jena, genau, da konnte ich nicht. Waren wir überall mit dabei. Wir waren immer schon da, wenn die Fans gekommen sind. Das ist, denke ich, ganz okay gewesen für die, dass sie einfach ein Gesicht haben, wo sie sagen, okay, da kann ich jetzt meine Sorgen loswerden oder meine Wünsche. Gerade die Ultras haben jetzt einen oder anderen Wunsch auch auswärts. Wir konnten, denke ich, vieles klären und das macht schon Spaß. Und das ist auch genau das, was das eigentlich ausmacht.
Was sind das für Wünsche von den Ultras? Wollen die dann Kaffee von dir haben oder was wollen die dann?
Ach, ob es Zugänge zum Block sind, wie viele Leute die Fahnen aufhängen, ob sie, keine Ahnung, die Fahnen ein Stück höher gehen können als leicht erlaubt. Ach, das sind vielfältige Dinge, die aber, denke ich, nie in die Hand der Ultras gehören, sich da mit der gegnerischen Security oder mit irgendeinem Einsatzleiter der Polizei rumzuschlagen und dem da das zu erklären, was sie wollen, sondern das gehört sich einfach, denke ich, schon ab der vierten, spätestens ab der dritten Liga, wo wir ja hoffentlich irgendwann mal sein werden, dazu, dass es einen Ansprechpartner gibt, der dann solche Dinge versucht zu klären. Wir haben nicht alles geschafft, muss man auch sagen. Wir konnten viele Dinge lösen, aber auch nicht alles. Das ist auch kein Wunschkonzert. Ne? Aber wir versuchen schon, wir sehen uns als Dienstleister oder ich sehe mich als Dienstleister für die Fans und so sind wir aufgetreten und so, denke ich, haben wir uns ein ganz gutes Standing erarbeitet, denke ich.
Also was heißt, wir fahren ja mit unserer Firma jetzt zurzeit viel durch Stadien, machen Veranstaltungen dort und der Fanbeauftragte von Erfurt, ganz netter Mensch und so weiter und so weiter. Aber Dresden beispielsweise, die Security dort im Stadion arbeitet, mit denen haben wir auch immer gute Erfahrungen gemacht. Und da habe ich die mal gefragt, wie ist das denn eigentlich, wenn ihr jetzt die ganze Woche auch mit Leuten aus dem K-Block befreundet seid, zusammenhängt und dann knallt es irgendwie doch, also was heißt knallt, dann fliegen dann doch ein paar Böller oder sonst was. Was sagt ihr denn dann privat zu denen? Weil es fällt ja dann auf euch zurück. Und die Antwort war gewesen, ja, wir kennen nicht jeden und wir können ja nicht für die drei, die dann eben da austicken, die Nase hinhalten. Wie ist denn das, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden siehst, der sich nicht an das abgesprochen hält und du dann eine Woche später wieder triffst, sagst du dann, Mensch Meister, war es jetzt nötig? Oder wie verhält man sich da?
Ja, es ist tatsächlich schwierig. Ne? Also wir haben, wenn ich jetzt mal das Frankfurt-Spiel rekapituliere, es war ein Riesen-Event, 12.000 Zuschauer und 2-3 Fans, kann man es fast gar nicht nennen, machen so ein Spiel fast kaputt. Ne? Wir haben dort wirklich alles versucht, haben das super gemacht und wenn man die Gruppe dann sieht, die vielleicht so dazugehört und sagt, Mensch, könnt ihr das nicht selber auch klären? Warum passiert sowas? Ja, das ist schwierig. Ich kenne ja nur viele Security-Firmen ganz Ostdeutschland. Das Problem haben sie ja alle. Ne? Klar ist man in der Stadt aktiv, geht mit den Leuten vielleicht sogar weg und dann spinnt einer rum, warum auch immer, Alkohol, Übermut, keine Ahnung. Das ist schon schwierig, das dann auch im Privaten so zu handeln, dass man sagt, mein Gott, du machst mir eigentlich meine Arbeit schwer. Könnte schöner sein, aber man kann nie alles verhindern. So ehrlich muss man aber auch sein.
Verliert man da auch Freunde in dem Job?
Das kommt ein bisschen drauf an, wie man den Job handelt. Also wir versuchen wirklich relativ neutral zu sein, weil der günstigen Lage sind, für viele Vereine zu arbeiten. Auch wenn wir jetzt mit Lok schon einen Jahresvertrag haben und da jedes Spiel da sind, wir arbeiten wirklich für viele Vereine, was natürlich auch jeder Couleur entspricht und auch jeder Fanrichtung entspricht. Ne? Wenn ich jetzt, letzte Woche Aue war, wir haben für Dynamo schon gearbeitet. Also wir arbeiten wirklich für jeden oder andersrum mit jedem zusammen so rum. Und da hat man natürlich auch in seinem Freundeskreis viele, viele Fans und viele Unterstützer. Nee, glaube ich nicht. Es sei denn, es ist jetzt was ganz Krasses, aber das ist uns zumindest noch nicht passiert. Die Böller gegen sonst wären sie nicht mehr meine Freunde.
Wer hat die vorbildlichsten Fans in der Regionalliga?
Also ich muss sagen, ich habe vieles vorher gehört. Wir waren ja völlig unbedarft in die Lage gekommen. Viele haben gesagt, Mensch, und die Fans, die sind schwierig und das. Und wir haben bis jetzt, toi, unabhängig von unseren eigenen Fans, Auswärtsfans, 0,0 Probleme gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also weder Erfurt, BFC, Jena, alles, was so ein bisschen als schwierig eingestuft wurde. Wir haben einen super Draht gehabt. Wir machen es vielleicht auch ein Stück weit anders. Wir sprechen auch die Auswärtsfans in der einer freundlichen Art an, hören uns auch denen ihre Wünsche an, was sie wollen. Das hat zum Beispiel Jena Babelsberg gesagt, das haben wir noch nie erlebt. Speziell auch in Leipzig, dass einfach mal auf uns eingegangen wird und gefragt wird, Mensch, was habt ihr denn vor? Können wir das machen? Können wir das nicht machen? Das können wir, das geht. Also die positiven Rückmeldungen in Babelsberg zum Beispiel war ganz krass. Die haben nachts mal angerufen und gesagt, Top-Betreuung, überragend. Mhm. Deswegen kann ich sagen, vorbildlich waren bis jetzt alle. Ich hoffe, dass es natürlich am Sonntag auch so bleibt.
Okay, sag mal, das Frankfurt-Spiel, das liegt ja noch, liegt ja schon eine Weile zurück, aber wenn wir es gerade thematisieren, auch vor dem Hintergrund des Spiels am Sonntag, die Situation war ja mehr als doof, ja, 11.000 Zuschauer, dann sind da 50 oder 100, die irgendwie ihre eigene Show abziehen. Welche Möglichkeiten gibt es für die restlichen Zuschauer irgendwie euch in so einer Lage zu helfen? Denn ich glaube, dass die Polizei oder Sicherheitsdienst in den Block geht und dort irgendwie aktiv wird, ist, denke ich, ausgeschlossen. Gibt es andere Möglichkeiten der restlichen Zuschauer, dort aktiv zu werden? Friedlich.
Genau der Punkt. Friedlich aktiv zu werden, gibt es eigentlich für mich nur eine, komme ich gleich drauf. Die andere Sache ist natürlich, dass wir als Verein oder auch als Security-Dienst nicht verlangen kann, von einem normalen Zuschauer da einzuschreiten. Das ist klar. Das gab es vereinzelt, dass irgendwelche Ultra-Gruppierungen sich da auch mal dazu hinreißen haben lassen, da irgendwann mal rauszubringen oder raus oder darzustellen. Das wäre wünschenswert, ist aber überhaupt nie das Ding, was überhaupt gefordert werden kann. Was geht und was sicherlich auch der friedlichste Protest ist gegen so jemanden, der zum Beispiel da den Böller wirft, nie unbedingt auf den, also was natürlich genauso schlimm war, auf die Richtung Rollstuhlfahrer, sondern ich meine zum Beispiel der erste Böller auf die Richtung Linienrichter gegen, ja. Dass wir dort einfach mal die drumherum stehen, die das natürlich mitkriegen, das kann mir niemand erzählen, wenn neben mir die Person den Böller wirft, dass er das nicht mitkriegt, ne? Dass wir dort einfach 5 Meter Abstand machen und diese Menschen alleine im Block stehen lassen. Ein ordentliches Videosystem im Bruno-Plachen-Stadion, dass wir wirklich auch auf solche Sachen eingehen können und wenn so eine Person einfach in dem Moment natürlich mal komplett isoliert wird von denen, die drumherum stehen und nie darüber gelacht wird und sagt, ey, wie cool bist du denn, dass du hier einen Böller mit reinbringst und schmeißt, sondern einfach mal sagen, du bist einfach der Idiot in diesem Stadion und ich gehe einfach mal 5 Meter von mir weg und das macht jeder und dieser Mensch steht in einem vollen Stadion ganz alleine in 5 Meter Umkreis. Das würde schon mal helfen, erstens für die Identifizierung und zweitens auch, kommt er sich vielleicht ein bisschen blöde vor, ganz offen gesagt.
Wie geht's weiter, wenn jetzt so ein Vorfall, wie du gerade beschreibst, stattfindet? Wie wird sowas dann, wenn der Böllerwerfer identifiziert wird, wie wird das sanktioniert?
Das wird allererst natürlich in die Richtung Identifikation gehen, über Polizei und auch Verein. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Stadionverbote zu beantragen, unabhängig jetzt von der ganzen rechtlichen oder strafrechtlichen Verfolgung durch die Polizei. Und mittlerweile, wie gesagt, haben wir ja die Möglichkeiten im Bruno-Plachen-Stadion, das sollte auch jedem bewusst sein, mit den Kameras, die wir so haben, solche Sachen auch zu befolgen. Es ist einfach auch dumm. Also man kann von Rauch, wie es jetzt in Cottbus war, und auch selbst von einem Bengalo halten, was man will. Es ist halt erstmal verboten. Das ist erstmal Fakt. Ne? Man kann davon halten, was man will. Aber ein Böller hat im Schaden, das andere auch, aber ein Böller hat 0,0 in dem Schaden was verloren. Ne? Wenn ich dann an Zwickau denke, wo aus unserem Block, Zwickau ist vielleicht noch eine andere Kategorie gewesen, das Auswärtsspiel, aber wo aus unserem Block auf Niklas da ein Böller fällt, da habe ich über 0,0 Verständnis.
Wir haben das Gefühl, dass es generell in der Regionalliga ruhiger zugeht als vielleicht noch vor 5, 6 Jahren. Ist das richtig, die Einschätzung?
Ja gut, da muss ich darauf verweisen, dass ich jetzt in den Ligen noch nicht so lange unterwegs bin. Ich sag mal so, dieses Jahr, wenn ich zurückdenke, Erfurt hat ein bisschen gezündet, Chemnitz, also es war überschaubar. Von unserer Seite definitiv auch, wenn ich dran denke, es war Zwickau, Babelsberg zu Hause ein bisschen. Definitiv, wie gesagt, es ist halt einfach verboten und dann darf man ja nicht vergessen, das kommt ja auch auf den Verein zurück, rein finanziell. Mhm. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich glaube, es ist eine hohe 5-stellige Zahl, die Leipzig dieses Jahr für irgendwelche Strafen, hauptsächlich für Zwickau, aber auch Sonstiges ausgegeben hat. Und eine hohe 5-stellige Zahl, ja, da kann man sich selber ausrechnen, wie viele Spieler das vielleicht gewesen wären, die wir hätte bezahlen können. Fans am Ende auch bewusst sein. Ne? Klar, ein Verein wie Bayern, Leverkusen, keine Ahnung, die finden das cool und das zahlen die aus der Portokasse. Aber ein Regionalligist, der jetzt schon auf die Noten gucken muss, dem tut das halt weh. Das ist Fakt. Und jeder, ich bin dann nebenbei ja noch ein klein bisschen Sportrichter im C-Jugendbereich, ich weiß, was das kostet. Von daher ist es einfach nur ein finanzieller Schaden für den Verein. Jede Fackel, jeder Rauchtopf, jeder von Raketen und Böllern gar nicht zu sprechen. Es ist einfach immer bares Geld. Und das muss sich halt der normale Fan einfach überlegen. Da kann er auch 300-Euro-Scheine nehmen und die aufs Feld schmeißen, ist ungefähr genau das Gleiche.
Ja, wäre spektakulär auf jeden Fall mal. Aber das ist also die Frage für Außenstehende, die sich im Fußball nicht ganz so gut auskennen. Wie kriegt man denn das Zeug ins Stadion? Das ist ja die ewige Frage eigentlich.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich sage mal, wir haben mittlerweile mit unserer Security-Firma, die wir beschäftigen, einen guten Dienstleister. Aber es ist einfach unmöglich, alles zu finden. Ich hatte letztens, es war, glaube ich, gegen Cottbus zu Hause, ein NOV-Beobachter neben mir stehen, der früher selber in der Ultraszene unterwegs war. Der macht mittlerweile Workshops für einen NOV-Beobachter. Und er sagt, es ist einfach unmöglich, alles zu finden. Guckt in die großen Stadien rein. Da ist noch mehr Security da. Da ist noch intensivere Kontrollen da, es ist einfach unmöglich. Ja, ob das jetzt vielleicht vorher da ist, ob es irgendwo versteckt wird, das will da gar nicht eingehen, welche körperlichen Möglichkeiten es gibt, Dinge wie Böller zu verstecken. Aber ja. Du kannst es einfach nicht alles kontrollieren. Wir machen es gut, wir machen es auch intensiv, wir haben sicherlich auch schon einiges gefunden, was hätte nicht ins Stadion reinkommen sollen, aber du kannst nicht alles verhindern, das ist nun mal Fakt. Du kannst eigentlich nur an die Vernunft appellieren, wie gesagt, ich habe das Geldliche gerade angesprochen, das ist einfacher, 300 Euro zu nehmen, anzuzünden und aufs Feld zu schmeißen, als im Böller. Das ist ungefähr dasselbe. Dasselbe Schaden.
Was sind deine Erwartungen jetzt fürs Derby? Hast du dich schon mal ausgetauscht, auch mit unserer Ultraszene, jetzt vom Derby? Wie ist euer Kontakt aktuell und generell?
Also der Kontakt ist gut. Wie gesagt, am Anfang, klar, wurde man ein bisschen beäugt. Was sind das jetzt für welche, die da ja jedes Spiel da sind und uns hier beobachten und tun? Mittlerweile finde ich es ein super Draht geworden. Natürlich erfahren wir nicht alles. Ist auch gar nicht notwendig. Ist auch nie Sinn, dass Sache, aber ja, das wird eine Choreo geben, auch auf beiden Seiten. Ich denke schon, dass es hoch emotional wird. Ich würde mir natürlich von meiner Position aus wünschen, dass es im Stadion und natürlich auch außen, aber das ist jetzt erstmal nicht in unserer Verantwortung, aber im Stadion hauptsächlich ruhig bleibt, dass wir ein emotionales Spiel, gerne wieder so eine Achterbahnfahrt, aber vielleicht mit dem wie ein Cottbus, aber mit dem positiven Ausgang für uns erlebt und dass wir als Security-Firma, als Sicherheitskoordinator am Ende sagen können, die Ideen, die wir so hatten, die Absicherung, die wir so hatten, hat zumindest dazu beigetragen, dass es ein Fußballfest wurde. Ob es so wird, mit aktuell verkauften 9.300, werden wir ja die 10.000 gleich knacken. Mhm. Ich bin eigentlich schon guter Hoffnung, dass es ein Fußballfest wird. Aber ich denke, es müssen beide Vereine dazu beitragen. Da sind wir eigentlich im guten Austausch bisher bei den bisherigen Sitzungen und alles andere wird man am Sonntag.
Wie sehr freut es euch, dass es Bier geben wird?
Ja gut, das ist auch immer so ein... Ich bin ja auch Fußballfan. Ne? Ich gehe auch gerne zum Fußball. Meine Söhne sind Schiedsrichter. Ich gucke mir da auch alles an. Bier gehört zum Fußball dazu. Aus der sicherheitstechnischen Sache sage ich, Gott sei Dank sind die 30 Grad am Sonntag. Nur 8.
Ja, das glaube ich. Letzte Frage von mir. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, sich so eine Verantwortung ans Bein zu binden, wie Sicherheitschef von dem Spiel zu sein oder Sicherheitskoordinator von dem Spiel von bis zu 11.000 Zuschauern? Hast du ja nun schon ein paar Mal erlebt. Könntest du einfach auch ins Stadion gehen, dein Bier trinken und oder kein Bier trinken und das Spiel genießen.
Stimmt. Wahrscheinlich ist es irgendein ein Ego-Ding. Keine Ahnung. Ich muss sagen, es macht Spaß. Wir sind wirklich sehr, sehr gerne Sicherheitskoordinator von Lok Leipzig. Auch wenn es die einen oder anderen Probleme gab oder nicht jeder Fan irgendeine Maßnahme versteht, die wir so versucht haben durchzusetzen und die in diesem Stadion mit diesen baulichen Gegebenheiten doch recht schwierig ist. Aber es macht wirklich Spaß. Der Verein ist uns ein Stück weit auch ans Herz gewachsen und wir machen es gerne. Und wahrscheinlich ist es das oder deswegen, dass man sagt, okay. Und natürlich so eine Verantwortung zu haben und dort auch gewisse Dinge entscheiden oder planen zu können, das ist schon cool auf der einen Seite. Und irgendwie will ja jeder als der Fußball ist, dann ist man irgendwann im bezahlten Fußball ankommen. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam schaffen können.
Du könntest ja jetzt als Ansporn für Leute, die vielleicht irgendwelche schrägen Gedanken bezüglich des Spiels haben, jetzt sagen, wenn Lok gewinnt und nichts passiert, macht das gesamte Security-Team nach dem Spiel eine Laola oder sowas.
Das wäre cool. Das können wir wahrscheinlich auch durchsetzen. Aber ich sag mal, eine gewisse Emotion gehört zum Derby dazu. Mir wäre es schon ganz lieb, wenn alles in den Blöcken bleibt und vor allen Dingen diese sinnlosen Raketen, Böller, Nebelköpfe, die es immer wieder auf das Frankfurt-Spiel zurückzukommen, weil das ist ja das plakative Beispiel. Wenn das wegbleibt, alles andere ist für mich völlig okay. Und natürlich keine Randale, die braucht natürlich auch niemand.
Du am wenigsten, wir auch nicht. Wir brauchen Tore und den Sieg gegen Chemie und wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet, dann wird das auch was am Sonntag.
Wir sehen uns am Sonntag im Stadion.
Also ich bin da, ich hoffe, ihr seid auch da.
Ja, auf jeden Fall.
Wir sind auch da.
Wir bringen noch 9.000 und mit.
Okay.
Gut, dann bis dahin, entspann dich ein bisschen und alles wird gut.
Alles klar, dann bis Sonntag.
Viel Spaß noch beim Hexenfeuer, ciao.
Danke, tschüss.
Tschüss. Das war unser erster Gast und unser einziger Gast heute, Andreas, der Sicherheitschef beim 1. FC Lok Leipzig. Spannende Einsichten in seine Arbeit. Und er macht einen entspannten Eindruck. Und ich glaube, das kann er auch in Hinsicht aufs Wochenende. Oder denkst du, dass uns da was Böses erwartet?
Ich hoffe es natürlich nicht. Sicher kann man sich nie sein. Ich habe auch beim Frankfurt-Spiel nicht gedacht, dass da irgendwas Negatives passieren wird. Aber du kannst ja im Vorhinein nicht in die Leute reingucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine gute Atmosphäre wird. Und der Rest ist natürlich auch vom Spielverlauf abhängig. Es sind das erste Mal seit langem wieder so viele Gästefans erlaubt. Das kann ja den einen oder anderen auf der einen oder anderen Seite auch irgendwie beeinflussen. Aber grundsätzlich kann ich da nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich würde mich freuen, wenn es so ist. Es gibt auch schon Spiele, da war es so ganz ruhig und ganz friedlich und atmosphärisch toll. Man soll halt einfach nur wissen, wenn irgendwas passiert, dann ist das wieder Wasser auf die Mühlen für diejenigen, die sagen, nur zu den Traditionsvereinen kann man ja nicht mehr gehen. Ja, das nervt mich. Und ist tatsächlich auch das erste Derby seit 2018, was ich vorhin erwähnte mit Matthias Steinmann, was ich mir persönlich und live in Farbe vor Ort angucken werde, weil ich einfach auch die Lust an den Derbys verloren hatte und darüber hinaus die letzten zwei Jahre auch selten konnte. Wenn Derby war, war ich immer selber auch beschäftigt. Und so umso mehr freue ich mich auf Sonntag und umso schöner wäre es, wenn es ruhig bleibt.
Vor dem Frankfurt-Spiel habe ich persönlich sowas befürchtet, so gefühlsmäßig. Jetzt denke ich mir am Sonntag, ich denke, das wird dann nicht großartig eskalieren, weil beide Mannschaften, weiß ich nicht, das ist, ich weiß nicht, ob dieses 90er-Jahre-Getue da immer noch nötig ist. Selbst beim Pokal, wo da waren, wo denn, wie hieß er?
Wata Hiki.
Ja, das Tor schoss, das war seit langem, glaube ich, das erste Spiel, ne?
Ja, damals. Genau, es war nach fünf Jahren das erste Aufeinandertreffen.
Und das ging ja dann noch relativ ruhig aus. Ich fand damals die Choreo mit den Schweinemasken ganz lustig.
Ja.
Das fand ich lustig. Ich fand auch lustig, wie sie den Tunnel zugemauert haben bei sich da.
Ja, das stimmt. Das war auch eine sehr witzige Aktion. Mit sowas kann ich auch absolut erleben. Ja, es gibt auch viele, viele schöne Momente bei Derbys, die ich erlebt habe. Ich weiß nicht, schon mal hier erwähnt hatte. Es gab ein Derby 2002 in Leutsch, Torschütze Rock im Bingo 1-0. Da stand der VfB kurz vor der Insolvenz mal wieder. Da gab es auf dem Dammsitz in Leutsch einen, der ist die ganze Zeit mit so einem Plastik- oder Holzsarg rumgelaufen, hat in Richtung Gästeblock gezeigt. Und im Gästeblock gab es einen, der hat sich an so einem Security Anführungszeichen festgebissen und hat die ganze Zeit gerufen, ey, du fette Sau! So, und immer wenn es ruhig war im Stadion, gucke nicht so, du fette Sau! Oder da guckst du blöd, du fette Sau! Es war sehr amüsant, ist natürlich Bodyshaming heutzutage, 20 Jahre später, ist natürlich ganz fürchterlich, aber damals war es tatsächlich, wenn es ganz ruhig ist, alle gucken aufs Spiel, es wird gerade ein Wechsel durchgesagt und da ruft einer, sensationell, muss ich sagen. Ja.
Der Leitzke hat mal in einem Interview gesagt, er hat 4 Derbys gespielt in Leipzig und nicht eins davon gewonnen. Fand ich auch lustig.
Ja, das ist selber schuld, ja.
Falsche Hose an
oder die Schuhe verkehrt rum angezogen. Was gibt's denn? Was ist deine Frage?
Wo ist das Kuscheltier?
Das liegt in meinem Bett. Wo ist das Kuschel-T-Shirt? Das liegt im Bett, mein Schatz. Mach die Tür bitte zu. Das Kuschel-T-Shirt. Ehrlich gesagt habe ich auch beim zweiten Mal, was du erzählt hast, nicht verstanden, Thomas. Aber ich habe einfach versucht, so souverän wie möglich deine Frage zu beantworten. Also deine Geschichte zu kommentieren. Irgendjemand hat 4-mal Leipzig gespielt und hat keins gewonnen. Wer war das nochmal?
Leitzke.
Ach ja, Hansi Leitzke. Ja gut, der macht ja nicht mehr Groß-Pösner als Trainer, schon seit einem Jahr nicht mehr. Weißt du, wer den FSV Groß-Pösner gerade trainiert?
Nein.
Herrlichs Co-Trainer, Rüdiger Hoppe.
Ja, doch, stimmt. Ja. Hat er mir letztens gerade das noch erzählt.
Ja. Hat keine Lust mehr auf großen Profifußball. Ist schade, weil du hast es eingangs besprochen. Es wird ein Trainerstuhl auch beim BFC frei, habe ich gerade nochmal nebenbei noch nachgeguckt. Der Vertrag von Dirk Kuhn wird nicht verlängert. War ein bisschen zu erwarten nach den negativen Erlebnissen der letzten Wochen. Die haben uns auch am Freitag ganz schön, also uns im Sinne vom FC Einburg, ganz schön durch die Gefühlsachterbahn gejagt. Einburg hat ja bei Altglienicke gespielt und sagen wir 5 Minuten vor Spielende stand es 2-1 für den BFC dort. Und da war aber dort schon die 88. und bei uns stand es 3-1 für uns. Das bedeutete, ohne Wenn und Aber, ohne Zapp-Zapp-Radapp, der FC Einburg ist in der nächsten Saison in der Regionalliga dabei. So, dann fiel der Ausgleich.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Dann fiel der Ausgleich für Hansa Rostock. Das bedeutete, 9 Punkte noch zu vergeben, 9 Punkte Vorsprung von FC Einburg auf Hansa Rostock. Sieht auch noch sehr gut aus. So, dann macht der Altglienicke den 2-3 Anschlusstreffer und Tim Krohn machte für Hansa Rostock das 3-2 für den BFC und das Spiel dort war aus, bei uns ging es noch 5 Minuten. Das bedeutete, es ist alles beim Alten. Wir gewinnen unser Spiel, die gewinnen ihr Spiel. Spiel. 7 Punkte Vorsprung bei 9 zu vergebenen Punkten, aber unser Spiel war ja nicht rum. Das heißt, wir waren in der Lage, ein Spiel gewinnen zu müssen, was wir gar nicht an Anführungszeichen eingeplant hatten, gewinnen zu müssen, nämlich das bei Altklinik. Es waren eigentlich Bonuspunkte, wenn du da hinfährst als FC Einburg, rechnest du ja nicht damit, dass du 3 Punkte unbedingt brauchst und unbedingt holen wirst, sodass das sozusagen innerhalb von 5 Minuten sich komplett gedreht hat und jetzt die Ausgangslage so ist, dass Hertha 2 der große Verlierer des Spieltags ist, weil sie eben noch hinter dem FC Einburg sind und am vorletzten Spieltag noch gegen Hansa Rostock 2 spielen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die machen, dass die jetzt das dritte Spiel in Folge, also Hansa Rostock 2, in der Nachspielzeit mehr mindestens ein Tor schießen gegen Babelsberg, gegen Lok und jetzt gegen den BFC und 10 Punkte aus 12 möglichen geholt haben. Das ist schon ziemlich stark, wenn man auch die Gegner betrachtet mit Babelsberg, bei Lok und zu Hause gegen den BFC. Es ist oben spannend, aber ich glaube, unten ist es noch spannender als dieses Jahr in der Regionalliga.
Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann lass uns schnell noch deine Tipps abarbeiten, die du letzte Woche abgegeben hast. Fangen wir an, als Kliniker hast du gesagt, gegen Einburg 2-3.
Gucke mal, ja?
Hast du gesagt. Was guckst du, wie es ausgegangen ist?
2-3 ist es ausgegangen.
Und ich wollte gerade sagen, ich dachte, du guckst jetzt, wie es ausgegangen ist. Dann hast du gesagt, Rostock gegen Dynamo 1-2.
Ja, war eigentlich auch.
Dann hast du gesagt, Chemie gegen Babelsberg 1-1, war dein Tipp.
Ja, 0-0 ausgegangen. Ja.
Chemnitz gegen Meuselwitz 2-0.
Ja, 1-2, schade.
Erfurt gegen Luckenwalde 0-1.
Ja, 5-2.
Cottbus gegen Lok 3-3. Ist ja fast so ausgegangen.
Ja, na, also so nah, so weit weg war ich nicht.
Viktoria gegen Hertha 3-0.
Ja.
Berliner AK gegen Greifswald 1-2.
Ja, 0-1.
Und Zwickau gegen Jena hast du gesagt 2-1. Das heißt, wir müssen jetzt schnell noch den
32. Spieltag.
Den 32. Spieltag machen. Ja. Das wäre die Ansetzung Einburg gegen Meuselwitz.
2-0.
2-0. Babelsberg gegen Berlin AK.
2-0.
Oh, jetzt habe ich 20-0 geschrieben. Das ist ein bisschen viel. Ne? Dann haben wir Hertha gegen Rot-Weiß Erfurt.
1-2. Erfurt ist ein bisschen unberechenbar dieses Jahr, muss ich sagen.
Jena gegen Altkliniker.
3-3.
Dynamo, BFC Dynamo gegen Cottbus. Spannend.
1-4.
1-4. Ja, das kann durchaus möglich sein. Viktoria Berlin gegen Chemnitz.
2-2. Viktoria Berlin zweimal zu Hause. Krass.
Greifswald gegen Zwickau.
2-1.
Luckenwalde gegen Rostock.
1-1.
Und Lok Leipzig gegen Chemie.
Also in Derbys fallen ja selten viele Tore tatsächlich, deswegen sage ich...
Also 5-0.
Deswegen sage ich ein herrliches 10-9. Nö, ich denke 1-0 für den ersten FC Lok. Die BSG sollte man nicht unterschätzen, die spielen ihren Fußball, den spielen sie aber sehr, sehr gut. Der mag nicht für alle attraktiv sein und der ist auch nicht immer attraktiv, aber sie spielen eben mit aller Konsequenz, sie spielen klaren Fußball, sie verteidigen ordentlich, sie haben ein gutes Umschaltspiel, gerade mit den schnellen Außen, egal um den Kirchstein, Mauer oder wer auch immer dort auf Außen stehen wird, Meter in der Mitte, wer auch immer, die machen das gut mit Mast und Jepel, zwei absolut ordentliche Sechser und hier Kemal, wer heißt er, auch im Zentrum gut, also sicherlich kein Freudenhaus des Fußballs in ihrer Art und Weise Fußball zu spielen, das sind wir auch nicht. Das ist also die beste Voraussetzung für ein schlechtes, niveauarmes Derby. Aber wenn man es andersrum dreht, haben wir uns absolut stabilisiert. Auch in der Offensive, muss ich sagen, gegen Cottbus ein gutes Spiel gemacht. Formstarke Spieler, Ategan wird, glaube ich, fehlen mit der 10. Gelben. Das, denke ich, werden wir aber kompensieren können, rein quantitativ. Qualitativ natürlich schwierig, aber ich warne vor der BSG. Die spielen keine schlechte Runde und sie haben genauso, wie auch unsere Mannschaft das haben, wird das Messer zwischen den Zähnen im übertragenen Sinne. Die werden alles reinhauen, unterstützt von 1200 Fans. Wird ein hartes, hartes, hartes Stück Arbeit.
Wir müssen noch auf Heiner. Heiner ist jetzt Dritter. So müssen wir sagen.
Ja.
Hinweisen.
Heiner steigt jetzt auf. Der hat das geschafft, was herrlich Heiko Scholz noch nicht geschafft hat. Er ist aufgestiegen und da wird man sich beim BFC ganz schön ärgern, oder?
Ja, sicher. Ja.
Der ist jetzt mit Alemannia Aachen, Heiner Backhaus meinen wir natürlich mit Alemannia Aachen, in die dritte Liga aufgestiegen, macht auch gerade den Fußballlehrer. Wahnsinn, vor, glaube ich, 30.000 Zuschauern und letztes Spiel verloren, also das vergangene Spiel verloren gegen Bocholt, aber das war egal, weil sie Freitagabend schon aufgestiegen waren. Ja, ganz ehrlich, wenn du nach, weiß nicht wie viele Jahren, 15 Jahren wieder in den Profifußball oder 11 aufsteigst, und dann steigst du Freitagabend auf der Couch auf, das ist eigentlich auch irgendwie blöd.
Ist blöd, ja.
Na gut, aber denen ist egal, die haben es jetzt geschafft. Herzlichen Glückwunsch nach Aachen, herzlichen Glückwunsch an Heiner Backhaus, da kann man auf meine WhatsApp antworten, aber ich glaube, der kennt meine Nummer gar nicht mehr. Naja.
Letztes Thema, du warst im Podcast, also nicht bei uns, sondern, ja, wo warst du denn?
Es gibt einen wunderbaren Podcast, den ich empfehlen kann für alle Trainer, die sich ein bisschen weiterbilden wollen, auch mal ein bisschen detaillierter über Dinge sprechen wollen. Der nennt sich Technik vor Taktik von Markus Steffen. Markus Steffen ist Individualcoach, eine ganz interessante Vita, hat Bezirksliga gespielt, hat dann wie Millionen, gefühlt Millionen von Menschen eine Fußballschule gemacht und hat dann rausgefunden oder gehört, Mensch, so ein Techniktrainer, so ein Individualtrainer, der nur an technischen Sachen feilt, Stoßtechnik, Annahmetechnik, Kopfballtechnik und so weiter und so fort, den gibt es gar nicht so richtig in der Fußballwelt, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum, und da hat er sich selbstständig gemacht und macht nebenbei den wunderbaren Podcast Technik vor Taktik, da durfte ich zu Gast sein und ein bisschen über das Thema Videoanalyse sprechen, kann man auch bei Spotify hören, aber zuerst den Lockcast hören, na gut, den hat man ja jetzt gehört, wenn man das hört, also jetzt danach Technik vor Taktik hören, wen es interessiert, aber es ist, ausgestellt würden sagen, vielleicht nerdig, aber es ist tatsächlich so die Arbeitsrealität, zumindest meine, was dort
ruft. Jetzt hast du noch 2 Minuten Zeit, um was zu sagen zu Wollitz gegen Kracht und zur Frisur von Löhmannsröben.
Oh ja, Jan Löhmannsröben, das hätte mich auch interessiert, wo die Frisur auf einmal herkam, ob er da eine Wette verloren hat oder so. Ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen, ob das jemand erzählt hatte. Das hat mich interessiert, hat aber ein gutes Spiel gemacht, abgesehen von seiner Frisur, jetzt ohne Wertung, ohne Vergleich. Und interessant war, das hat man ja am Anfang dieses Interview dann nach dem Spiel, wo Pipliza und Wollitz sich gegenseitig umschmeichelt haben, wer hier der bessere Trainer ist und wer wie wo eine Chance verdient hätte. Das war auch sehr, sehr, sehr nett, wie sie sich gegenseitig Komplimente machten. Interessanter war aber diese Emotionalität von Pele Wollitz hinsichtlich der Lage von Lok Leipzig. Ich glaube, es ging damit los, dass René Kindermann mal wieder vollkommen neben der Spur, nicht das erste Mal übrigens, Wollitz im Prinzip fragte, warum seine Mannschaft Cottbus nicht Lok nicht überrannt hätte. Und Wollitz ihm dann erstmal, nachdem er den Impuls, ihn den Hals umzudrehen, unterdrückt hatte, erklärte, dass man in der Liga keinen überrennt und schon gar nicht Lok Leipzig, die, wenn sie nicht intern so große Themen gehabt hätten, dass sie extern explodiert wären, eine bessere Runde spielen würden. Und sein Zitat war, und das, diese Themen wurden sozusagen reingebracht und die Unruhe wurde reingebracht von jemandem, der selber aus dem Fußball kommt und sich dort eigentlich auskennen müsste. Und ich glaube, damit meinte er Thorsten Kracht und hat sozusagen nochmal seine Sicht der Dinge wieder gespiegelt und gezeigt, dass er sich ganz gut mit dem Gegner und mit der Liga offensichtlich beschäftigt hat. Beziehungsweise andersrum war es wahrscheinlich auch selbst in Cottbus nicht zu überhören, was sich in Leipzig über den Jahreswechsel oder sagen wir von Oktober bis Februar abgespielt haben. Umso schöner ist es, dass wir diese Themen wie auch immer vom Tisch bekommen haben, dass jetzt Pipliza und Hinz weitermachen dürfen unter Jochen Seitz, dass sie die Mannschaft stabilisiert haben. Ich finde, mit Dombrova rechts hinten und Ballo in der Sturmmitte ist ein überragender Schachzug gewesen. Jetzt Fahri wieder zurück, Janis Held mal vorne rechts spielen lassen als Einwechsler. Das gefällt mir insgesamt sehr gut und das macht mich frohen Mutes. Was das Derby angeht, über 9000 Karten sind schon weg. Ich glaube, die wären nicht weggegangen, wenn nicht auch die Zuschauer daran glauben, dass unsere Mannschaft am Ende die siegreiche ist. Also auf in den Kampf und ins Spiel am Sonntag.
Wir schließen Pele Wollitz in unsere blau-gelben Herzen jetzt. Und er ist jetzt einer von uns sozusagen. Und bedanken uns fürs Zuhören. Wir sehen uns am Sonntag im Stadion.
Yes.
Und hören uns nächste Woche wieder zum Podcast.
Podcast. Und damit sozialistischen Gruß, zurück nach Braunschwende. Kommen Sie gut ins Bett.
Tschüss.
Tschüss.
Lockup, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig.